Wir kommen zur Predigt. Wir sind im Kolosserbrief in unserer Predigtreihe. Kolosser 3. In den Sachen, die ich euch weitergegeben hatte, steht eigentlich 1 bis 6, aber ich werde über 1 bis 14 predigen. Bei der Vorbereitung ist mir deutlich geworden, es sollte heute noch weitergehen. Ihr erinnert euch hoffentlich manche noch an letzte Woche. Ich war nicht da, Lea hat es mir erzählt, worum es hauptsächlich ging. Wer kann sagen, was war letzte Woche der große Oberbegriff, das Thema, um was es ging? Ich weiß, es kann sehr peinlich sein, wenn es jetzt keiner weiß. Ich hatte gehofft, dass irgendeiner sich erinnern wird, worum es letzte Woche ging.
Dass man kein Schulmeister ist,
nicht über andere. Ja, das gibt uns schon einen wichtigen Hinweis, was das große Oberthema war. Das gehört da hinein. Das ganz große Thema war Freiheit in Christus. Und ganz viele einzelne Sachen waren, lasst euch das nicht wieder, lasst euch nicht dieses wieder auflegen, nicht jenes wieder, nicht irgendwelche Tage, nicht was irgendwelche Leute sagen, nicht an Äußerlichkeiten euch orientieren, nicht den Schuldschein, nicht den Schulmeister. Freiheit. Freiheit in Christus. Lasst euch nicht wieder neue Vorschriften auflegen. Und das ist für unsere, und das ist so schön in der Bibel, wenn man einen Text am Stück liest. Oft gucken wir uns ja nur einen Vers an oder einen kleinen Teil an und merken dann gar nicht, Mensch, derjenige, der das geschrieben hat, der hat von Gott eine Gesamtbotschaft bekommen und die Texte sind eng miteinander verzahnt, wo es letztes Mal um die Freiheit ging und so klar gesagt war, lasst euch nichts Neues auflegen. Das ist die Folie, die wichtig ist, um das, die Predigt von heute zu hören, den Text von heute zu hören. Denn heute wird es jetzt überraschenderweise darum gehen, direkt im Anschluss, was es richtig ist, zu tun und nicht zu tun. Freiheit meint nicht Beliebigkeit, sondern sie meint, ich bin von Dingen frei, ich muss manches nicht mehr tun, ich muss mir auch manches nicht mehr anziehen oder auflegen lassen. Das heißt aber nicht, es ist gleichgültig, wie du lebst. Kapitel 3, Vers 1. Da ihr also nun mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Also Freiheit führt nicht dazu, zu sagen, verlier dich jetzt im Irdischen, weil du kannst ja alles machen, ist ja alles in Ordnung. Sondern Freiheit meint, nein, heb deinen Blick, du bist jetzt frei von den anderen Dingen, um dich ganz auf Jesus Christus zu konzentrieren, um einer klaren Ausrichtung zu leben. Dazu sind wir befreit. Wir gehören zu Jesus Christus, dem Auferweckten, und er gibt dir ein neues Leben. Und das macht so klar, wofür unsere Freiheit ist. Und es passiert uns doch allen so sehr unangenehm leicht, dass wir den Blick eben senken und uns konzentrieren und verstricken auf die, in den irdischen Dingen. Dass sie so wichtig und so stark sind, uns binden und packen und wir gar nicht rauskommen, den Blick gar nicht heben können. Wie leicht orientieren wir uns an dieser Welt? Liebe Geschwister, nicht dein Nachbar, nicht dein Klassenkameraden, nicht dein Kommilitone, nicht dein Schulkamerad sind der Referenzpunkt und Vergleichspunkt für dein Leben. Habt ihr das gehört? Nicht das, was der andere um dich drumherum macht, ist der Vergleichspunkt. Sondern als Christen sind wir bezogen auf Jesus Christus, auf Gottes neue Welt, nicht auf diese Welt. Unsere Gedanken, unsere Hoffnung, unsere Wünsche und Träume sollen auf Gottes Welt gerichtet sein. Mal ehrlich, die Kinder schreiben an Weihnachten doch gern so einen Wunschzettel. Weil sie wissen, dass sie Geschenke bekommen. Und da schreiben sie ja meistens sehr irdische Sachen drauf. Ich hätte gern. Und wenn wir ganz ehrlich sind, machen wir es doch innerlich oft immer noch genauso wie die Kinder. Wir schreiben doch auch oft so einen Wunschzettel mit sehr irdischen Dingen. Ach, das neue Auto, die neue Wohnung, ein besserer Job. Endlich gute Noten in dem und dem Fach, meinen Abschluss, die richtige Frau, den richtigen Mann. Das sind alles gute Wünsche. Das sind alles Dinge, die wir brauchen. Nur sie sind doch im Entscheidenden irdisch. Na gut, beim Frauen-Mann geben wir ein bisschen nach. Das hat auch schon was mit der Ewigkeit zu tun. Mit himmlischen Dingen. Aber wir könnten uns ja auch wünschen, auf unseren Wunschzettel oben drauf zu schreiben, sagen, Herr, ich hätte gern tieferen Glauben. Ich hätte gern mehr Mut. Ich würde gern mehr Menschen erreichen für dich. Ich hätte gern mehr Freude in meinem Glauben. Ja, beten wir auch. Aber immer die Frage ist, was steht oben? Das zeigt etwas über unsere Prioritäten, über unseren inneren Kompass, über unsere Ausrichtung. Vers 2. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zu dieser irdischen Welt gehört. Liebe Geschwister, es fängt immer mit unserem Gedanken an. Und wenn ich nur um Irdisches kreise mit meinen Gedanken, und ihr wisst alle, wie schnell es passiert, es ärgert mich jemand verletzt mich, wie viele Tagen und Wochen und Stunden verbringe ich damit, darum zu kreisen? Richtet euch nicht auf Irdisches aus, sondern auf Himmlisches. Und ganz oft sieht das nach außen hin auch gleich aus. Der Schüler wünscht sich gute Noten in der Schule oder der Student in der Uni. Und das kann genau gleich aussehen, dass ich mir das wünsche. Wünsche ich mir das nur für mich, für meinen persönlichen Erfolg? Oder sage ich, hey, ich möchte gute Noten, weil ich möchte mit dem Gott Ehre geben. Ich will mein Bestes geben an dem Platz, wo ich stehe. Ist im Arbeitsplatz ganz genauso. Geht es denn nur um mein Geld, um mein Ansehen? Oder geht es darum zu sagen, hey, mit dem, wie ich es mache, will ich zeigen, wie Gott ist? Gebe ich dem Vater die Ehre damit? Bin ich ein Vorbild für andere? Verbreite ich an dem Platz, wo ich bin, in der Schule, in der Uni, an der Arbeitsstelle, etwas von Gottes Art und Herrlichkeit? Es ist nicht verboten und schlecht, ein Hobby zu haben und Spaß zu haben mit Freunden. Aber erschöpfe ich mich darin? Oder ist es ein Ort, wo ich Gott diene? Wo ich eine Brücke, einen Kontaktpunkt bilde für die anderen zu seiner Wirklichkeit und Herrlichkeit? Es ist immer die Frage, wie bin ich unterwegs? Was ist meine innere Ausrichtung? Verlieren wir uns in der irdischen Welt? Oder leben wir in dieser Welt und sind Botschafter einer anderen Welt und Wirklichkeit? Vers 3. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Paulus erinnert hier an eine sehr grundlegende Tatsache. Und es ist gut, uns auch daran zu erinnern, nämlich zu sagen, hey, dein altes irdisches Ich ist gestorben. Im Römerbrief Kapitel 6 heißt es, es ist hineingetaucht, untergetaucht in den Tod. Es ist nicht gemeint, mein altes Ich, das wurde ein bisschen eingehegt, ein bisschen beschnitten und begrenzt, jetzt habe ich es schön auf der Weide. Es meint gestorben. Und wir wollen ja so gerne das gleichzeitig haben. Sagen, ja, ich bin mit Gott, aber das Alte darf auch noch ein bisschen, weil ich mag es ja so gern. Es geht nicht. Es geht nur entweder oder. Und das ist natürlich radikal. Es ist auch schmerzhaft. Es ist nicht zusammenzubringen. Du kannst nicht ein neues Leben in der Gegenwart Gottes führen und sagen, aber ich lebe auch noch genauso wie vorher. Das passt nicht zusammen. Du hast ein neues, unverlierbares Leben in Jesus bekommen und es ist anders. Vers 4. Wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheinen und sichtbar werden wird, dann wird er sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Also noch ist es verborgen. Ich kann euch angucken und ihr seht immer noch ganz normal aus. Schade, gell? Wenn wir alle so ein Leuchten von innen hätten. Ding, ding. So wie in diesen Mickey Mouse Heftchen beim Donald Duck da, die Dollarzeichen in den Augen blinken. Wenn bei uns so der Heilige Geist ding, rausblinken würde. Aber es ist verborgen. Manchmal kann man das wahrnehmen bei Geschwistern, dass man etwas merkt, dass man etwas, wie so, als würde jemand einen kleinen Zipfel anheben und man sieht es leuchten. Aber normalerweise ist es verborgen und es wird verborgen bleiben, bis Jesus wiederkommt. Und dann werden es alle sehen und sich die Augen reiben und sagen, ups, habe ich gar nicht gesehen bisher. Unser ewiges Leben in Jesus gehört noch zu Gottes unsichtbarer, verborgener Welt. Aber das heißt nicht, dass es weniger real ist. Wir haben Teil an der Herrlichkeit von Jesus. Und das ist so gut. Du und ich, wir sind Herrlichkeitsträger. Seine Herrlichkeit hat dich berührt und wohnt in dir. Ja, noch ist das unsichtbar. Sag doch mal deinem Nachbarn, du bist ein Herrlichkeitsträger, Trägerin. Ist jetzt zu jedem gesagt worden, du bist ein Herrlichkeitsträger? So, und nachdem du es jetzt vom anderen gehört hast, sag es nochmal dir selbst. Ich bin ein Herrlichkeitsträger. Denn das gilt. Das, was wir schon gehört haben. Christus in dir, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Du trägst sie in dir. Mensch, was für ein radikales Konzept. Nicht außen, sondern innen ist Gott. Uns ganz nah durch seinen Geist. Aber es kann sich jeder sofort vorstellen, wenn ich ein Gefäß bin für diese Herrlichkeit, dann braucht es auch das entsprechende Gefäß. Nämlich die Herrlichkeit wohnt gern in reinen Gefäßen. Und nicht so im Schmuddel. Deswegen passt das auch nicht zusammen, das Alte und das Neue. Es braucht gereinigte, erneuerte, geheiligte Gefäße. Gott braucht sie, Gott sucht sie und das Gute ist, der Heilige Geist bewirkt sie auch. Vers 5, aber wir gehören auch dazu. Es geht hier ständig ums Sterben. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Gehört in deinem Leben, gibt es da Bereiche, wo noch was zur Welt gehört? Ich interpretiere Schweigen als Zustimmung. Also bei dem einen oder anderen gibt es Dinge, die noch zu dieser Welt gehören und der Apostel Paulus wird hier wieder unangenehm konkret. Er sagt, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Er macht klar, was zu einem irdisch gesinnten Leben gehört. Und er gibt klare Handlungsanweisungen, was wir damit tun sollen, nämlich töten. Raus damit. Uns wäre ja netter, wenn er schreiben würde, hey, an euren alten Einstellungen solltet ihr arbeiten. Du solltest dich dringend in einen Prozess hineinbegeben der Veränderung. Das muss einfach kleiner werden. Das sollte mehr Raum sein für anderes in deinem Leben. Und der andere wird sagen, hey, ich bin noch nicht so lange Christ, das kann man nicht von mir erwarten. Ich bin erst 13 Jahre alt, das kann man nicht von mir erwarten. Ich bin schon 75, das kann man nicht von mir erwarten. Ich habe so viel zu tun, ich stehe mitten im Leben, in der Arbeit, das kann man nicht von mir erwarten. Paulus sagt, töten. Töten, egal wie alt du bist, egal wie groß oder klein du bist. Er nimmt doch keine Rücksicht, du kannst nicht sagen, ich bin eine Frau. Töten. Raus damit. Trenn dich radikal von diesen Dingen. Und jetzt, das kommt noch nicht in diesem Vers, das kommt später, aber es macht das so herrlich anschaulich. Es sagt nämlich, diese Sachen, die ihr habt, ihr seht, ich tue mich schwer mit meinem alten Gewand. Er beschreibt das alte Leben und das neue Leben, und spricht davon, das ist wie ein Gewand, das du trägst. Es begleitet dich, es bedeckt dich, es begleitet dich, es ist überall bei dir. Und jetzt sagt er ziemlich klar ja hier, trennt euch von sexueller Unmoral. Wörtlich steht da Porneia, ihr hört schon, da kommt auch unser Wort Pornografie von. Und Porneia meint im Griechischen jede Form von illegalem Geschlechtsverkehr. Gut, Apostel Paulus ist unglaublich deutlich. Weil die antike Welt eben auch so war. Da gab es an jeder Ecke das Freudenhaus. Da war es auch vollkommen klar in der griechischen Welt, dass erwachsene Männer ein Verhältnis mit einem jungen Mann hatten. Es war einfach normal, dass da alles Mögliche passierte. Und er sagte, trennt euch davon. Ihr habt früher so gelebt, ihr habt zu dieser Welt gehört. trennt euch von Pornäa. Und auch von den anderen Dingen, trennt euch von Unreinheit. Und Unreinheit, da reichen ja oft schon unsere Gedanken zu. Muss ich das Haus nicht verlassen, um schlecht über andere zu denken, um mir alles Mögliche vorzustellen. Unreine Gedanken, ich weiß, es gibt nicht alles. Trennt euch von ungezügelter Leidenschaft, vom bösen Verlangen oder Begierde. Ihr merkt schon, die ersten vier Sachen, die haben alle so eine sexuelle Konnotation auch. Daraus ist ja oft geworden, dass es dann so eine Engführung gab in der Geschichte des christlichen Glaubens, zu sagen, hey, Sexualität ist böse. Aber das ist hier überhaupt nicht gemeint. Sondern es geht um Pornäa, um den Bereich, sagen, illegaler Geschlechtsverkehr. Der Mensch ist gut geschaffen als sexuelles Wesen. Gott hat es so gewollt, hat er keinen Fehler gemacht. Er will, dass wir Männer sind, er will, dass wir Frauen sind, er will, dass wir zusammenkommen, er will, dass wir verheiratet sind und dass wir Freude und Spaß miteinander haben, auch mit Sexualität. Aber er sagt, macht es nicht zu einer Ware. Macht es nicht zu einem Sport. Tut nicht so, als hätte es nichts mit euch und mit eurem Glauben zu tun. Klebt einfach die anderen Sachen an. Pornäa, Begierde. Ja, dann kommt natürlich die Habgier dazu. Der Geiz. Wir tun ja manchmal so, als sei das was Harmloses. Aber er sagt so klar, es ist Götzendienst. Wenn ihr das Geld so wichtig nehmt, es ist dann an der Stelle Gottes. Das passt nicht. Ja, siehst du, ich halte das nicht so gut. Also ihr seht mein altes Gewand hier. Und dann heißt es weiter in Vers 6, wegen diesen Dringen bricht Gottes Zorn über euch herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Wir leben in einer Zeit, wo dir gesagt wird, all das stimmt nicht. Du kannst das tun und kannst trotzdem genauso mit Gott in Kontakt sein. Apostel Paulus sagt, nein, du kannst nicht habgierig sein und alles für dich behalten wollen und denken, du kannst trotzdem weiter genauso mit Gott sein. Du kannst nicht deine Sexualität leben, wie es dir gerade passt. In unserer Welt wird ja gesagt, es spielt alles keine Rolle. Ist alles gleichgültig. Übrigens, das haben sie damals auch gedacht, die Umwelt. All das spielt keine Rolle, aber es passt eben nicht. All diese Dinge sind Spielformen des Bösen. Und wir sollen keinen Anteil daran haben, denn all das sind destruktive Verhaltensweisen, all das zerstört Leben, unser eigenes und das von anderen Menschen. Das baut nicht auf, da entsteht und wächst keine Gemeinschaft und Einheit. Und es zieht den Zorn Gottes nach sich, auch ein Konzept, was wir nicht so gut verstehen. Wir denken, Gott ist doch der liebe Gott, der Gnädige, der Barmherzige. Ja, aber die Liebe ist eben heiß. Und sie kann auch diese andere Seite haben. Und dann sagt er hier so, Vers 7, auch ihr habt früher euch so verhalten, euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Der Apostel Paulus gibt sich keine Illusionen hin. Er weiß, dass es der Normalfall menschlichen Lebens ist. Wir kleben jetzt noch die Sachen an, die in dem Vers noch nicht waren, damit das hier passt. Dazu gehört nämlich auch der Zorn. Kommen wir im zweiten Teil dazu, er hat so eine zweite Runde, wenn wir gleich in den Versen sehen, wo es nicht nur um Habgier und Sexualität geht, sondern es geht um Zorn. Also unsere ganze Gefühlswelt, Ärger, Wut, Neid, all das trennt von Gott, wenn ich dem Raum gebe. Und ein weiteres Feld, das sind die Worte. Trennt euch von der Lüge. Lügt nicht. Apostel Paulus sagt, früher war das euer Leben. Das war das Normale. Euer ganzes Leben war davon geprägt, so wart ihr unterwegs. Und sagt, jetzt tötet diese Dinge, jetzt legt sie ab. Das heißt nicht, dass uns das nicht immer alles noch passieren kann. Liebe Geschwister, wie schnell haben wir gelogen? Wie schnell ist uns Geld wichtig? Wie schnell sind unsere Gedanken auf der Wanderschaft mit irgendwelchen sexuellen Dingen? Das heißt nicht, dass uns das nicht mehr passiert. Aber es heißt, es ist nicht mehr das Normale für uns. Es ist nicht mehr das, wonach wir uns ausrichten, sondern es wird zum Ausrutscher, zum Unfall. Das, was wir vor Jesus bekennen und uns vergeben lassen, aber nicht das, wo wir dauerhaft rückfällig werden. Man kann sich das gut vorstellen, jemand, der viele Jahre lang Raucher war, dem fällt es nicht leicht, sich das Rauchen abzugewöhnen. Vielleicht sind ein paar hier, die es geschafft haben oder noch schaffen wollen. Und manchmal wird so ein Raucher wieder rückfällig. In einer Stresssituation oder unbedacht oder warum auch immer. Aber es ist doch der Riesenunterschied. Rauche ich eine Kippe oder bin ich von dem Tag an wieder ein permanenter Raucher? Das ist mal ein großer Unterschied. Der Teufel wird uns immer einflüstern und sagen, du hast jetzt einmal versagt, jetzt kannst du direkt auch wieder ganz aufgeben. Aber das ist nicht wahr. Jesus vergibt uns gerne. Und selbst wenn wir immer wieder kommen, er vergibt uns gerne. Es ist eine Frage unserer inneren Ausrichtung und Haltung. Vers 8, doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn und Aufbrausen und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Ich frage jetzt nicht, wer aus der Gemeinde schon über andere Leute in der Gemeinde schlecht geredet hat. Aber ich weiß, dass es es gibt. Und vielleicht ist es auch schon über meine Lippen gekommen. Wie schnell passiert's? Er sagt, nein, macht es nicht. Gebt euch nicht euren emotionalen Leidenschaften hin. Lasst nicht zu, dass euer Mund böses Gift verbreitet. Man könnte ja auch übersetzen, Zoten, Gemeinheiten, dreckige Witze, üble Nachrede, all das gehört hier hinein. Warum? Es ist destruktiv. Es sind Spielformen des Bösen. Der Feind ist hoch erfreut, wenn du es tust, denn du betreibst damit sein Geschäft. Trenn dich davon. Töte es. Unterschätze nie die Macht deiner Zunge. Egal wer es von uns ist, egal welche Position wir haben, wir können Gutes aussprechen und segnen und es kommt Leben heraus und wir können Böses aussprechen und zerstören und Giftpfeile abschießen. Jeder kann das tun zu jeder Zeit. Ich will es nicht mehr tun. Nicht mehr lügen, nicht mehr meinen Mund gebrauchen, um zu zerstören, sondern um aufzubauen. Und ich weiß, ich werde es immer mal wieder falsch machen. Aber der Herr ist gnädig und vergibt gerne. Belügt einander nicht mehr. Vers 9, jetzt kommt es endlich hier. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen. Den alten Menschen mit seinen alten Verhaltensweisen abgelegt. Hey, es ist doch weg. Geh doch nicht dahin und hol dir die alten Sachen wieder zurück. Die alten Verhaltensweisen sind doch perdu. Das alte Gewand. Wisst ihr, in der Antike war es bei vielen Menschen so, dass man nur ein einziges Gewand besaß. Ist jetzt blöd, wenn man so ein altes Gewand auszieht. Ist man relativ unbekleidet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich laufe nicht gerne so durch die Fußgängerzone. Ist in Deutschland auch nicht wirklich erlaubt. Das alte Gewand ist weg mit Habgier, Zorn, Lüge, Begierde, Pornäa. Leg das ab. Wenn du zu Jesus gehörst, verlieren all diese Dinge ihre Macht über dich. Und jetzt geht's weiter, Vers 10. Und ihr habt das neue Gewand angezogen. Gott lässt uns nicht unbekleidet. Das alte Gewand ist weg, deswegen kommt ein neues. Und das ist ein Vorgriff zu dem, was im Himmel einmal sein wird. Ein neues, weißes, reines Gewand. Im Himmel werden wir solch ein Festgewand bekommen. Jeder von uns. Den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich wird. Das Gewand, das du tragen kannst, ist ein von Gott erneuerter Mensch. Und es passiert einmal und es ist ein fortwährender Prozess der Erneuerung durch den Heiligen Geist. So wie unser Körper ständig seine Zellen umbaut und erneuert. So wirst du fortwährend geistlich umgebaut. Warum? Du wirst umgebaut in dieses Bild von Jesus. Immer mehr ihm ähnlicher. Das ist unser Lebensweg, Jesus ähnlicher zu werden, verwandelt zu werden in ihn. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Träume, unsere Wünsche, alles ihm gleichgestaltet zu werden. Was diesen neuen Menschen betrifft, Vers 11, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Die bedeutendsten Unterschiede der damaligen Welt werden aufgezählt. Jude und Grieche, beschnitten und nicht beschnitten, freie Bürger und Sklaven, wir könnten ergänzen, Mann und Frau, alt und jung, Deutsch und Ausländer, schwarz und weiß, gesund und behindert. All das spielt keine Rolle mehr. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Auf Jesus Christus kommt es an. Er rettet uns, er vergibt uns unsere Schuld. Und er macht uns zu neuen Menschen durch seinen Heiligen Geist. Er erneuert uns. Er macht uns bereit für den Himmel und die Unterschiede werden bedeutungslos. Denn im Himmel werden all diese Sachen keine Rolle mehr spielen. Wie viel Geld du hattest, wie gebildet du warst, ob du ein Mann, eine Frau warst, Deutsch oder sonst irgendwas, das spielt keine Rolle mehr. Geschwister, Vers 12, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Vergiss das nicht, du bist von Gott erwählt. Der Vater im Himmel liebt dich. Du gehörst zu seinem Volk. Amen. Das gilt. Und du hast ein neues Gewand an. Das besteht aus Mitgefühl. Aus Vergeben. Aus Geduld. Aus Bescheidenheit oder Demut. Sehr wichtig. Aus Freundlichkeit. Und, da kommen wir gleich zu, dann heißt es in Vers 13, der Text wird übrigens gerne als Trautext verwendet, geht nachsichtig miteinander um. Luther übersetzt, ertragt einer den anderen. Und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Wir haben vorhin das schon geübt, uns vergeben zu lassen, von Gott vergeben zu lassen. Vergebt einander. Ertragt einander, vergebt einander, wie Jesus dir vergibt. Das ist eine gute Anweisung für jede Beziehung, für jede Ehe, zwischen Eltern und Kindern, zwischen guten Freunden. Vergiss nie, Gott handelt so und vergeben und ertragen, das ist das, wozu du berufen bist. Es ist dein Gewand. Hüll dich in dieses Gewand ein, aus Großzügigkeit und Geduld. Und Freunde, ich möchte das ganz runterbrechen. Hör auf zu rechnen und zu rechten. Gib das, was du für dein gutes Recht hältst, ab an Gott und sag, der Herr wird mir Recht schaffen. Lass los und vergib. Entspann dich. So wie du es schätzt, wenn Menschen mit deinen Fehlern nachsichtig sind, sei du auch nachsichtig mit ihnen. Jede Familie, jedes Büro, jede Gemeinde wird so zu einem unglaublich viel angenehmeren Ort. Zu einem Stück Himmel auf der Erde schon. Wisst ihr, da verbreitet sich etwas von diesem Geruch des Himmels. Das riecht einfach gut, wo Vergebung, wo Nachsicht und Freundlichkeit ist. Wo Rechthaberei ist, da riecht es nicht gut. Habt ihr alle noch nie erlebt, oder? Nein. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe, Vers 14. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Paulus hebt sich das Beste für zum Schluss auf und auch das Schwierigste. Begleitet euch mit der Liebe. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Liebe ist die Königsdisziplin des geistlichen Lebens als Christ. Aus der Liebe fließen Einheit und Vollkommenheit, nicht aus Rechthaberei und Regelbefolgung. Und es braucht diese selbstlose, sich verschenkende Liebe, um so zu werden wie Jesus. Also vielleicht seid ihr anders als ich, aber ich persönlich muss bekennen, mein Liebesquotient ist endlich. So ehrlich zu sein, sehr endlich. Wer weiß, auf welche Knöpfe er drücken muss, kann den sehr schnell ausschöpfen. Ich weiß sehr genau, ich brauche einen beständigen Zufluss von Liebe von oben. Dass Gott mich damit füllt, dass ich empfangend bin, damit ich diesen Wohlgeruch des Himmels verbreite. Ganz zum Schluss möchte ich das noch einmal sehr anschaulich machen. Manche von euch sind Kaffeetrinker. Wisst ihr, so handgebrühter Kaffee ist eine feine Sache, oder? Und er verbreitet einen guten Geruch. Der kann so einen ganzen Raum wie hier füllen. Entscheidend ist aber, wenn ich das Pulver hier reinschütte, riecht ihr schon was? Komm, Chrissy, wenigstens du. Du bist so nah dran. Vielleicht ein bisschen. Ach, du hast Schnupfen auch noch. Ganz übel. Aber wenn der Zufluss von oben kommt, wenn der Heilige Geist dazukommt, wenn sein Wasser drauf fließt, und ihr seht, man muss regelmäßig nachschütten, nicht aufhören, weil unten fließt ja raus der Liebessaft. Nicht schlecht, gell? Ihr hört, das läuft noch eine Zeit nach, wenn man geschüttet hat. Könnt ihr das hören? Aber ich kann schon sehen, hier oben wird es weniger. Da muss man wieder nachschütten. Liebe Geschwister, lasst euch füllen mit dem Heiligen Geist. Empfangt Gottes Liebe. Zieht dieses neue Gewand an. Und es wird sich überall da, wo du bist, dieser Geruch der Herrlichkeit und des Reiches Gottes verbreiten. Und wenn wir zusammenkommen, dann wird man es fast nicht aushalten. Es riecht dermaßen nach Himmel, dass wir anfangen uns zu fragen, bin ich überhaupt noch da? Amen.